Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals.
Hallo auch von mir. Das hier ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause, die wir uns jetzt mal nach, fast einem Jahr Klimakanal gönnen werden. Wir werden aber im Oktober dann mit neuen Folgen und neuen Themen zurückkehren. Zum Beispiel werden wir direkt im Oktober uns dann mit dem Thema Wärme beschäftigen.
Und vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dass wir jetzt ein neues Logo haben. Immer noch die Weltkugel, aber es hat sich ein bisschen geändert. Und das Logo werden wir jetzt final verwenden. Wir hatten es ja schon mal geändert zwischenzeitlich. Und das ganze Logo ist im Rahmen eines Designseminars an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe entstanden. Und unser herzlichen Dank geht hier raus an die Pia, die das Logo erfunden hat und dieses Design erstellt hat. Vielen Dank.
Genau. Und vor der Sommerpause haben wir jetzt für euch nochmal ein Interview aufgenommen. Das haben wir schon vor ein paar Tagen aufgenommen und hängen das jetzt gleich an dieses Intro dran. In dem Interview geht es um Infrastruktur für die Elektromobilität. Und da sprechen wir mit zwei ganz tollen Expertinnen, nämlich mit Dr. Uta Burkhardt und mit Aline Scherrer. Und die beiden arbeiten am Fraunhofer ISI bzw. am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Und die sind da beide im Geschäftsfeld Akteure und Akzeptanz in der Transformation des Energiesystems tätig. Um was geht es in dem Geschäftsfeld? Da geht es vor allem eben um die Einstellungen und Bedürfnisse sowie das Entscheiden und das Handeln von Menschen in der Transformation des Energiesystems. Und Schwerpunkt sind da eben Akzeptanz- und Akteursanalysen, zum einen zu neuen Energieträgern, zum Beispiel eben Elektromobilität oder CO2-Speicherung oder erneuerbare Technologien und zum anderen eben dann zum Wandel des Energiesystems, also zum Beispiel zu neuen Geschäftsmodellen und Tarifstrukturen und den Einfluss auf den Lebensstil. Und wir springen jetzt gleich in das aufgezeichnete Interview und direkt in die Vorstellungsrunde. Viel Spaß.
Genau, hallo, ich bin die Uta. Ich bin seit circa 9 Jahren hier am ISI, bin vom Hintergrund Sozialwissenschaftlerin und beschäftige mich mit der Akzeptanz der Energiewende, insbesondere im Mobilitäts- und Verkehrsbereich.
Und ich heiße Aline Scherrer. Ich habe Politik- und Nachhaltigkeitswissenschaften studiert. Ich bin jetzt seit circa 2 Jahren am ISI und promoviere hier auch im Bereich sozialwissenschaftlicher Verkehrsforschung.
Ich denke, was wir vielleicht dazu sagen sollten, was ist das ISI? Also das ist Fraunhofer ISI, aber hier wird es immer ISI genannt. Und vielleicht auch kurz zu unserer Verbindung. Also ich bin Hiwi in dem Geschäftsfeld eben von Uta und Aline und deswegen habe ich gedacht, wäre das mal cool, wenn die beiden in den Podcast kommen. Starten wir eigentlich gleich mal mit der ersten Frage. Also es ist ja so, also ihr beschäftigt euch ja mit der Akzeptanz eben jetzt. Das ist jetzt hier zentral und da geht es ja dann immer um, ja, wie sehen Early Adopter jetzt die Ladeinfrastruktur? Was sind denn eigentlich Early Adopter?
Genau, wir benutzen den Begriff eigentlich relativ oft. Der kommt aus einer Theorie von Rogers, heißt der, Diffusion of Innovation. Der hat sich das ausgedacht, um so frühe Nutzergruppen von Innovationen zu beschreiben und da so eingängige Begriffe sich überlegt. Auch die Innovator, die eigentlich noch vor den Early Adopter stehen, aber Early Adopter hat sich irgendwie mehr in diesen allgemeinen Sprachgebrauch, wird das einfach mehr genutzt. Das sind also, man kann sagen, frühe Nutzer, Leute, die eben sagen, sich entscheiden, eine Innovation relativ früh auch zu nutzen. Die haben dann bestimmte Charakteristika. Wir sehen, bei Elektrofahrzeugen sind es oft eine höhere Bildung. Häufiger sind es Männer als Frauen. Die haben teilweise auch eine gewisse Technikaffinität, eher mittleres bis höheres Alter, also häufig auch schon mit Familie. Und bei Elektrofahrzeugen kann man eben auch noch sehen, aus technischer Perspektive oder auch technoökonomischer, dass sich dort diese Fahrzeuge eben eher für solche gewisse Strecken rechnen, dass man die Strecken auch mit den Elektrofahrzeugen bewältigen kann, also eher Pendelstrecken damit, regelmäßige Pendelstrecken. Dementsprechend wohnen diese Personen auch nicht direkt in Innenstädten eigentlich, sondern die wohnen eigentlich eher außerhalb, in Vororten, dass dort eben auch eher die Fahrleistungen ein bisschen höher sind. Genau, und man kann eigentlich auch sehen, dass diese Early Adopter teilweise auch ähnliche Gruppen sind bei verschiedenen Innovationen. Also wir gucken uns ja auch weitere Innovationen im Verkehrs-Mobilitätsbereich an, wie zum Beispiel Carsharing oder weitere Sharing-Systeme. Und dort findet man auch Ähnlichkeiten zu den frühen Nutzergruppen. Also da scheint irgendwie auch so eine die scheinen so ein bisschen verwandt zu sein oder eine Affinität zu verschiedenen Innovationen scheint sich dann in ähnlichen Bevölkerungsgruppen auch zu zeigen.
Interessant, vielleicht nochmal kurz eine Rückfrage. PV-Anlagen-Thema, sind die dann auch eher bei diesen Early Adoptern schon zu finden oder
eher nicht?
Wir haben das in der Studie angeschaut, da hatten wir, da werden wir später noch kurz mehr dazu auch erzählen zu den Ergebnissen, da hatten wir über 400 Elektrofahrzeugnutzer und Nutzerinnen in Deutschland befragt und da hatten wir erstaunlich hohe Anteile von Leuten, die schon gesagt haben, sie haben schon eine PV-Anlage und diese Anteile waren auch höher, als wenn man in die Gesamtgesellschaft guckt, in Haushalten, also die waren prozentual höher bei uns in der Stichprobe als das Gesamtdeutschland. Also man kann sehen, da ist auch eine gewisse Affinität dann für solche Eigenerzeugungssysteme dann vorhanden.
Und jetzt so ein Early Adopter, was hat der typischerweise so für ein Elektroauto? Wie sind da die Reichweiten angesiedelt? Ist das dann der Tesla mit der ganz großen Batterie oder tendenziell doch eher kleinere Zweitwagen?
Also in unserer Umfrage war das jetzt relativ verteilt. Wie gesagt, waren das 432 Elektrofahrzeugnutzer und Nutzerinnen in Deutschland. Von den Modellen lag da bei uns jetzt, darf man hier Markennamen nennen,
ja.
der BMW i3 und der Renault Zoe lagen da vorne, gemeinsam circa ein Drittel von allen Befragten, aber es kam eben auch Tesla ziemlich weit oben vor, sodass die Reichweiten in der Umfrage bei durchschnittlich 212 Kilometern lagen. Es war aber relativ stark verteilt, also bei über 15% waren es dann auch über 300 Kilometer. Und die meisten waren so zwischen 100 und 200, das war so ein Drittel, oder zwischen 200 und 300 Kilometer. Wir haben das in so Abstufungen abgefragt. Aber vom Durchschnitt her hat sich das dann so bei 200 eingependelt.
Okay, und jetzt die Frage, welche Strecken werden mit solchen, also mit den E-Autos denn da normalerweise zurückgelegt? Wir wissen jetzt, was waren die ungefähr die Reichweiten, aber was wurde tatsächlich zurückgelegt und dann auch wo und wie viel stehen die Autos dann am Ende?
Genau, das haben wir auch abgefragt und wir sehen eigentlich schon, dass die Leute das auch teilweise auch wirklich durchgerechnet haben, wahrscheinlich vor dem Kauf. Also inwieweit rechnet sich das wirtschaftlich auch, ein E-Auto mir zuzulegen? Und es rechnet sich ja eben dann, wie ich vorher gesagt hatte, wenn man wiederkehrende Strecken hat, die auch nicht allzu kurz sind. Also da bieten sich natürlich Pendelstrecken zur Arbeit an. Und das sehen wir auch in unserer Stichprobe. Also die Mehrheit hat auch gesagt, dass sie solche Routinestrecken haben mehrmals die Woche. Definiert als mindestens dreimal die Woche eben. Und in unserer Stichprobe war es eine durchschnittliche Strecke von ca. 33 Kilometer. Und das, da dachten wir uns einfach, das ist, wird dann wahrscheinlich bei vielen einfach der Arbeitsweg auch gewesen sein. Was typisch ist, auch vielleicht dann als Zweitauto und Elektroauto eben dafür vor allem, für diese Zwecke eben vor allem auch einzusetzen. Jetzt hattet ihr eben nach den Standzeiten noch gefragt. Das haben wir noch nicht systematisch verglichen, aber man kann eigentlich sehen, dass es wie bei anderen Autos dann eben auch ist, zu erwarten ist, dass die vor allem eben nachts aufstehen, also circa 8 Stunden. Wir hatten das dann, glaube ich, im Zusammenhang auch mit dieser Ladesteuerung, die später ja nochmal angesprochen wird, auch abgefragt, inwieweit die Fahrzeuge dann auch stehen und sozusagen angeschlossen sind ans Stromnetz.
Genau, das ist manchmal ein Teil von anderen Akzeptanzfragen, die wir stellen. Zum Beispiel bei einer neuen Studie, die wir jetzt durchführen, zu Laden am Arbeitsplatz. Da haben wir gefragt, wie hoch denn die Bereitschaft ist, irgendwie das Auto im Laufe des Tages umzuparken, beziehungsweise wie lange man insgesamt tendenziell dort steht. Und da hat sich auch gezeigt, dass bei der Mehrheit, also dass sie eigentlich über 6 Stunden dann auch am Arbeitsplatz parken. Und wenn man jetzt das noch mit dem Nachtparken kombinieren würde, dann kommt man schon bei sehr ähnlichen Zahlen raus. Man sagt ja oft in Studien, dass Autos über 90% eigentlich stehen und dann eher Stehzeuge als Fahrzeuge sind. Und genau in diese Richtung geht es hier auch, aber wir haben das eben nicht nochmal gesondert abgefragt.
Inwieweit ist jetzt dieses Nutzungsprofil repräsentativ für einen Erstwagen? Also Early Adopter haben ja schon meistens mehrere Autos. Würde sich das Nutzungsprofil jetzt verändern, wenn es tatsächlich jetzt nur noch Elektroautos gäbe für solche Leute, ja?
Genau, da kann man sich überlegen, es kann ähnlich bleiben, es kann sich aber auch verändern, es ist jetzt ein bisschen in die Zukunft geschaut. Wir denken halt, dass dann auf jeden Fall hinsichtlich Ladeinfrastruktur auch mehr außer Haus geladen werden muss, wenn einfach dann nicht mehr diese eher gleichförmigen Strecken vielleicht, sondern die Strecken werden, also die Varianz wird größer, es werden mehr verschiedene Strecken zurückgelegt werden, vielleicht auch dann Richtung Urlaubsfahrten, dass die Leute dann auch international sich orientieren, einfach weitere Strecken fahren möchten dann mit ihrem Erstwagen oder vielleicht auch alleinigem Fahrzeug, ne? Es muss ja dann nicht unbedingt eins von mehreren Fahrzeugen im Haushalt sein.
Ja.
Genau, also deswegen bezogen auf Ladeinfrastruktur wird dann natürlich schnelle Lademöglichkeiten, die ja jetzt auch schon angefangen wurden zu installieren, die werden weiter wichtig werden. Gleichzeitig muss man aber schon auch sehen, wenn man Fahrprofile anschaut, übers Jahr auch von Haushalten, sieht man eigentlich schon, dass solche seltenen Fahrten eigentlich nicht oft vorkommen. Ne? Also man fährt ja jetzt nicht alle 2 Wochen Urlaub oder so, sondern macht das vielleicht 1-2 Mal im Jahr oder 3-mal. Und die Verbraucher, Verbraucherinnen, die erwarten eigentlich meistens dann vom Auto, dass es auch alle diese Zwecke abdecken sollte. Aber vielleicht muss da ja auch ein Umdenken stattfinden, dass man da sozusagen auf andere Lösungen ausweicht, dass da ein Auto nicht sozusagen alle Zwecke erfüllen muss. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, was ändert sich denn an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die ja auch solche Erwartungen oder Vorstellungen bezüglich des Autos auch verändern können. Also wir sehen jetzt gerade Corona hat massive Auswirkungen aktuell aufs Mobilitätsverhalten und in der Zukunft eventuell auch, wenn man sieht, Homeoffice-Lösungen, New Work-Lösungen werden einfach sich mehr verbreiten. Da sieht man ja schon Tendenzen, dass es auch von Arbeitgeberseite aus möglicherweise der Fall sein wird. Also dass gerade Leute in Bürojobs nicht mehr jeden Tag ihre Strecken fahren müssen. Das hat natürlich Auswirkungen oder solche Sachen wie, dass man Tendenzen auch generell vom Autobesitz einfach, dass da die Einstellungen sich in größeren Städten oder auch bei jüngeren Bevölkerungsgruppen da vielleicht auch ein gewisser Wandel sich eben andeutet. Ne? Dass da die Vorstellung, was erwarte ich vom Auto, brauche ich unbedingt ein Auto, muss ich eins besitzen, sich auch dann ändern wird möglicherweise.
Und auch eben diese Kombination, wenn man jetzt Besitz und Mobilität als Service vergleicht. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich wohne in der Stadt, ich habe meistens diese und diese kurzen Strecken, dann kaufe ich mir eher ein Elektroauto mit einer kleinen Batterie. Und für die 2-3 Mal im Jahr, wo ich eine wirklich längere Strecke fahre, dann leihe ich mir ein anderes Auto oder bin vielleicht noch Carsharing-Mitglied. Dieses ganze Umdenken, dass vielleicht diese eine, wie nennt man das, Rennreiselimousine, dass sie nicht unbedingt genau vielleicht alles können muss, sondern dass man auch Geld spart, beziehungsweise Zeit und so weiter, wenn man Sachen kombiniert. Und das ist ja auch in ganz anderen Verkehrsforschungsbereichen jetzt so ein neuer Punkt, dass man schaut, was wird denn kombiniert von diesen Verkehrsmodi. Mhm. Beispielsweise auch Fahrrad und Zug, aber das geht natürlich dann jetzt nochmal in eine andere Richtung.
Okay. Dann kommen wir jetzt langsam von der E-Auto-Nutzung hin zu den Ladestationen und da erstmal ganz einfach gefragt, wo werden E-Autos zurzeit hauptsächlich aufgeladen und welche Ladeleistungen stehen dabei zur Verfügung?
Ja, so als Hauptladeort sieht man eigentlich im Moment immer noch das Zuhause der Person. Also über die Hälfte der Ladevorgänge pro Monat findet zu Hause statt. Und in unserer Umfrage war es jetzt so, dass pro Monat circa 20, 21 Ladevorgänge stattgefunden haben im Durchschnitt. Das heißt so alle 1-2 Tage. Als zweiter Ladeort war dann auch noch der Arbeitsplatz sehr wichtig. Das waren so rund 26%. Und dann kommt noch das öffentliche Laden, was ja oft auch so im Interesse steht. Das war dann tatsächlich weniger, also Normalladesäulen so um die 12% und die Schnellladesäulen tatsächlich nochmal deutlich tiefer. Ja, man kann also sagen, es wird vom Zuhause-Laden dominiert im Moment.
Okay. Und ist es dann wirklich so, werden Ladevorgänge wirklich gestartet, wenn ich jetzt beim Arbeitgeber ankomme und dann stecken alle sozusagen morgens ihr Fahrzeug ein oder sie kommen abends nach Hause und auch gleichzeitig stecken alle wieder ihr E-Auto ein? Ist das im Moment so?
Also man kann schon sagen, jetzt muss ich vielleicht kurz einmal erklären, wie wir das abgefragt haben. In vielen Studien werden schon diese Zeiten abgefragt, also wann kommen die Leute heim, wann fahren sie los. Und da sieht man schon, dass es gewisse Zeitfenster gibt, die vielleicht kritisch sein können. Das ist eine gute Überleitung auch zum Lademanagement, was wir ja später nochmal besprechen. Aber wir haben auch gefragt, in welchen Situationen die Leute denn vor allem laden. Also beispielsweise, wenn der Ladezustand auf ein bestimmtes Niveau gesunken ist oder wenn die Batterie leer gefahren ist. Und das waren jetzt auch so Antworten, die nicht so beliebt waren. Es hat sich eher gezeigt, dass es von Routine geprägt ist, also und von Planung. Zum Beispiel, wenn sie zu wenig Reichweite für ihre nächsten geplanten Fahrten haben, dass die Early Adopter, was vielleicht auch mit dieser Technikaffinität jetzt zusammenhängt, dass die schon ganz genau schauen, reicht mir das jetzt noch und müsste ich laden oder reicht es auch noch morgen zu laden? Und gerade auch bei diesen 20 Vorgängen sieht man, dass jetzt nicht alle so default jeden Abend das anschließen, sondern erstmal gucken, habe ich vielleicht noch genug, morgen fahre ich sowieso nur Blumen kaufen und zur Arbeit und dann reicht es. Das heißt, es ist jetzt nicht so in der Wohnsiedlung, dass alle da immer anstecken.
Okay. Dann, wie sieht es denn überhaupt zurzeit mit der Ladeinfrastruktur in Deutschland aus? Wenn man jetzt vielleicht auch ein bisschen unterteilt zwischen Schnellladern und Langsamladern und zu Hause und beim Arbeitsplatz laden. Wie viele Ladestationen gibt es da?
Die offizielle Statistik sagt eben, da habe ich jetzt eine Statistik von letzten Jahres, dass wir knapp 24.000 öffentliche Ladepunkte haben. Also Ladepunkte, da muss man ein bisschen unterscheiden, was ist eine Ladestation, was ist ein Ladepunkt. Also man kann an einer Ladestation auch mehrere Ladepunkte haben. Also die sind tendenziell die Zahlen sind immer ein bisschen höher als die der Ladestationen. Und wir sehen diese Ladepunkte jetzt eben, diese knapp 24.000 bewegen sich natürlich vor allem in größeren Städten. Dort ist eben die Dichte auch an Ladepunkten generell auch höher, wie man wahrscheinlich auch erwarten würde, als auf eher ländlichen Räumen. Und wir sehen aber gleichzeitig, wenn man guckt, wo sind die denn genau angesiedelt, dass die vor allem eben im Moment noch in Parkhäusern sind oder an Parkplätzen. Also das ist der Hauptort, wo solche Ladestationen, Ladepunkte eben auch im Moment installiert sind in Deutschland. Genau, bei Arbeitgebern, da ist einfach die Datenverfügbarkeit, da ist nicht so ganz klar, wie viel das wirklich schon installiert haben. Da müsste man wahrscheinlich auch nochmal auf Umfragen oder so zurückgreifen. Und zu der Ladegeschwindigkeit, da habe ich jetzt auch keine genauen Daten, aber da hatten wir, glaube ich, einen kleineren Anteil an Normalladung. Und dann gibt es so eine Bezeichnung beschleunigte Ladevorgänge. Also da gibt es auch mehr und mehr Ladestationen, die eben fähig sind, auch schnellere Ladevorgänge eben durchzuführen. Da habe ich jetzt aber auch nicht die genauen Zahlen im Kopf. Genau, das ist so im Moment die Lage, wie es sich in Deutschland sozusagen gestaltet.
Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dazu Daten oder so habt, aber wie ist denn es eigentlich, sind solche öffentliche Ladepunkte meistens für alle verfügbar? Ich weiß jetzt, dass Tesla das ja eben ein eigenes System hat, aber wie ist das jetzt sonst so? Wisst ihr, könnt ihr dazu was sagen? Ich weiß nicht.
Ja, also das ist im Moment auch so ein bisschen ein Problem oder Hindernis für aktuelle Nutzer, Nutzerinnen, die das auch anmerken, dass man eben einfach diese Zugänglichkeit, die noch nicht so offen ist. Also man hat dann zum Beispiel eine Ladekarte, wenn man jetzt vor Ort ist bei seinem regionalen Stromversorger, der vergibt dann zum Beispiel Ladekarten, da kann ich mich dann registrieren, da kann ich mir dann eine Ladekarte besorgen. Aber sobald ich dann die Stadt wechsle zum Beispiel, dann wird es dann schon wieder schwierig, dann bräuchte ich theoretisch eine neue Ladekarte. Dann gibt es aber auch Zugänge über eine gewisse App, dass man sich eine App runterlädt und dann da Zugang erhält zu den Ladestationen, Ladepunkten des jeweiligen Anbieters. Also es ist im Moment noch eine ziemliche Vielzahl an Zugangsmöglichkeiten, was dann eben die Nutzer, Nutzerinnen auch eben kritisieren, dass man dort eben nicht einfach spontan, wie jetzt sage ich mal, mit dem Auto an die Tankstelle fahren kann und überall tanken kann, wo man möchte, sondern man muss da erstmal gucken, welcher Anbieter unterhält diese Ladestation und wie kann ich da jetzt eben auch laden. Genau, da wird natürlich auch postuliert oder da wird natürlich auch gefordert, dass hier eben eine Vereinheitlichung auch weiter vorangetrieben wird, dass die Nutzer und Nutzerinnen auch überregional, ne, dass man da nicht vorher sich 10 Ladekarten beantragen muss und 5 Apps installieren, sondern dass man da einfach ein unkomplizierteres Wechseln auch zwischen verschiedenen Ladestationen oder Anbietern einfach hat.
Okay, dann haben wir jetzt ja quasi so ein bisschen was gelernt über das Nutzungsverhalten der Early Adopter und jetzt sozusagen die Frage, sind denn die E-Auto-Nutzer, Nutzerinnen jetzt tatsächlich mit der Infrastruktur in Deutschland zufrieden oder ja, oder nicht?
Ja, also ich glaube, da muss man auch ein bisschen trennen, so Infrastruktur in Deutschland, privat vielleicht bei Ihnen zu Hause und dann auch in der Öffentlichkeit. Und die Studie von uns hat jetzt gezeigt, dass Sie zu Hause zufrieden sind überwiegend. Und es waren tatsächlich auch ein Großteil derer, die bisher mit sehr geringer Ladegeschwindigkeit über Nacht an der Steckdose laden. Die waren zum Großteil tatsächlich auch zufrieden oder haben gesagt, naja, das jetzige Fahrzeug, was ich habe, lässt es gar nicht anders zu. Andere hatten sich eine Wallbox installiert und es sah jetzt bei den Early Adoptern so aus, als hätte das jeder so für sich persönlich optimiert. Ich glaube, so 10% haben dann noch gesagt, sie wollen jetzt so die nächsthöhere Einheit sich installieren. Das war ja auch dann wieder der Punkt, dass sie realisiert haben, zu Hause ist eigentlich der wichtigste Ladeort und das wird dann so ein bisschen nach eigener Zufriedenheit gestaltet. Einige hatten da auch schon eine eigene Steuerung mit ihrer PV-Anlage eingebaut, also da waren wohl auch einige Hobbybastler dabei, wenn ich mir so die Textfeldeingaben durchgelesen habe, so diese offenen Antworten, die wir noch hatten. Da hatten sehr viele sehr viel Motivation, mir noch zu erklären, wie genau ihr System aussieht und das konnte man auf jeden Fall sehen.
Also irgendwie cool, ja.
Ja, und wir dachten eigentlich, ne, die werden ja so viel befragt und sind ja so im Interesse, aber ich glaube, diese wirklichen Early Adopter, die begeistert sind, die haben dann auch Lust, glaube ich, ihre Erfahrungen einfach zu teilen. Also zumindest haben wir das in unserer Umfrage gemerkt, ja.
Ja, so aus eigener Erfahrung kann ich jetzt nur sagen, da wünscht man sich eigentlich immer nur, wenn man schon ein Elektroauto fährt, nach dem Motto, es würde sozusagen schon mehr standardisierte Lösungen geben, die man dann halt einfach schnell daheim einbauen kann. Und die gibt es halt irgendwie noch nicht so richtig. Also das ist meine Meinung dazu. Und da finde ich, sollten sich viele Firmen Gedanken machen, wie sie da möglichst schnell zu einem Übereinkommen kommen, dass man halt möglichst einfach der Kunde halt einfach sich ein System installieren lassen kann, ohne jetzt noch dreimal nachschauen zu müssen, wie das genau funktioniert, dass das dann auch gut funktioniert mit Ladesteuerung und so weiter auch.
Ja, ich glaube auch gerade jetzt für diese nächste Gruppe, wenn man bei diesem Ansatz mal bleibt mit Early Adopter, das ist ja dann die Early Majority und da will man es natürlich auch etwas einfacher machen, dass die Personen das schaffen und sich sowas anschaffen können. Und ich glaube, da geht es dann eben auch wieder zur Zufriedenheit nochmal weiter, weil da werden vielleicht auch diese Parkplatzverfügbarkeiten und wo steht das Haus und so, das wird alles heterogener, geht vielleicht ein bisschen näher in die Städte und dann braucht man mehr öffentliche Infrastruktur oder beim Arbeitgeber. Und dann muss man nochmal neu schauen in Studien, wie sieht es mit der Zufriedenheit aus und was wird vielleicht noch alles gebraucht.
Ja. Okay, ich meine, die nächste Frage habt ihr jetzt schon so halb beantwortet, aber ich stelle es jetzt trotzdem nochmal. Also gibt es jetzt irgendwelche Sachen, die man im Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland tatsächlich noch passieren müssen, um jetzt tatsächlich die Akzeptanz zu steigern? Also vielleicht auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung aus dem, was wir jetzt gelernt haben vom Nutzungsverhalten und ja, was machen wir jetzt daraus?
Also auf jeden Fall sollte die Installation zu Hause für jeden vereinfacht werden, beziehungsweise zum Beispiel jetzt das Mietrecht oder so, was ja auch im März angekündigt wurde, dass das geändert wird, dass es eben zulässt, auch in Mehrparteienhäusern sich was zu installieren, vielleicht auch einfach ohne die Zustimmung aller anderer Personen. Wenn man jetzt aber schaut, dass einige Häuser vielleicht gar keine Tiefgarage, Parkplätze oder Ähnliches haben, dass man sich überlegt, wie schafft man es, dass solche Personen abgeholt werden. Und dann natürlich ganz zentral diese Vereinheitlichung der Ladetarife und Bezahlmodelle. Generell die Vereinheitlichung, das hat man ja mit technischen Standards schon geschafft und dass es einfach weitergeht in die Bezahlmodelle auch. Und dann, was sich in unseren Studien halt auch zeigt, dieser große psychologische Wert von sichtbarer Ladeinfrastruktur. Also wenn man ein Elektroauto fährt, dann weiß man schon, wo ist es denn im Idealfall. Aber wir haben jetzt auch mal abgeprüft an den Wohnorten von unseren Befragten, was sie schätzen, wie viele Ladepunkte es da in der Umgebung gibt. Und das war deutlich unterschätzt. Also da stand oft 1 bis 5 und in echt waren es schon 15, 20, also so die Richtung, beziehungsweise sogar mehr. Das war aber einfach nicht bekannt, weil die oft auf so einem Betriebshof irgendwo oder irgendwo hinten dran stehen und nicht zentral jetzt zum Beispiel bei einer Tankstelle oder so. Und eben auch dieses Schnellladeinfrastruktur an der Autobahn aufbauen, das gibt den Leuten auch so psychologische Sicherheit, zusätzlich zu dem, dass es dann natürlich in Zukunft auch mehr gebraucht wird.
Ja, ich denke, du hast noch einen Punkt vorhin angesprochen mit den Mehrfamilienhäusern und dass das da auch vereinfacht werden muss, auch so ein Thema, mit dem ich mich jetzt beschäftigt habe. Weil ich glaube, es ist durchaus wichtig, ich habe mal so in den Ladereport reingeguckt, knapp 50% aller Autos stehen irgendwo auf dem Stellplatz bei Mehrfamilienhäusern. Und das heißt, da ist es schon, glaube ich, echt wichtig. Und tatsächlich ist die Gesetzeslage da ja aktuell noch nicht einfach. Also ich habe es jetzt tatsächlich letztens genau nachgeguckt. Also es soll jetzt wohl nach der Sommerpause was kommen, dass es vereinfacht wird, hier bei so Eigentümergemeinschaften Ladeinfrastruktur durchzubekommen. Ja, aber trotzdem, auch dann habe ich wieder gehört, wird es dann schon schwierig, manchmal für große Häuser einen Schnellstromanschluss bei den Stadtwerken zu bekommen, weil die halt dann auch gerade noch nicht darauf vorbereitet sind. Ich denke, das ist auch nochmal so ein Ansatzpunkt, der auch wichtig wird, dass man nicht nur jetzt hier in Gesetzen denkt, sondern halt auch tatsächlich, dass jetzt die Stadtwerke darauf vorbereiten, dass sowas möglich gemacht wird.
Ja, ja, also jetzt in der Forschung bezeichnen wir das oft auch als so Intermediäre, also praktisch okay. Trichter, da wo der Trichterspitz zuläuft. Zum Beispiel waren das ja auch lange Autohäuser, die beispielsweise keine Beratungen geben konnten zu E-Autos oder vielleicht weniger informiert waren als der Kunde oder die Kundin. Und das könnten jetzt hier eben auch so Stadtwerke sein. In anderen Anwendungsfeldern sind es oft Handwerksbetriebe, Heizungsinstallateure, solche Richtungen. Und ich glaube, das wäre genau das, dass man die eben mitnehmen muss, dass das möglich ist. Und zusätzlich zur Reformierung von dem bereits vorhandenen Gesetz sollte ja auch noch ermöglicht werden, dass bei Neubauten gewisse Voraussetzungen, bei großen Neubauten, neuen Häusern, Voraussetzungen da sein müssen, dass das schon gelegt wird, dieser Anschluss, also von Anfang an mitgedacht. Aber natürlich ist in den Städten schon ziemlich verdichtet. Das heißt, die Umrüstung von alten Parkplätzen, Gebäuden und so weiter ist natürlich auch zentral.
Mhm, ja, aber ich glaube, da steht was, aber muss ich jetzt vorsichtig sein. Ich habe mal gelesen, dass die auch versuchen, bei Neubauten da jetzt Regelungen zu finden. Aber inwieweit es jetzt konkret tatsächlich dann im Gesetzesentwurf gelandet ist, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt nochmal nachgucken.
Ja, genau.
Aber das war nochmal so eine Sache, die mir jetzt auch wichtig war. Ja.
Dann, welche Art von Ladestationen sollten denn eurer Meinung nach gefördert werden? Sind es jetzt wirklich die Schnelllader an der Autobahn, die unbedingt stark ausgebaut werden müssen? Oder vielleicht doch, dass sich jeder daheim für günstiger eine Wallbox leisten kann? Oder halt eben öffentliche Lader am Supermarkt? Oder wo sind die größten Potenziale da für eine Förderung?
Also wir haben jetzt aus unserer Sicht, wir haben vorher auch drüber gesprochen, über diese Frage tatsächlich, dass da die Verteilung halt noch relativ offen ist. Also man sieht im Moment schon, dass, also ich habe ja vorhin kurz die Anteile der Ladevorgänge angesprochen, dass alle diese Ladepunkte irgendwie genutzt werden, auch wenn es jetzt beim öffentlichen Schnellladen noch ein bisschen weniger ist. Aber das liegt halt schon auch daran, dass es oft Zweitwägen sind, die dann die langen Strecken noch nicht fahren und vielleicht es nicht brauchen mit diesem Zwischenladen, um noch wo anzukommen. Also wir nehmen an, dass das Schnellladen schon an das Öffentliche, an Bedeutung noch gewinnen wird. Aber dass jetzt zum Beispiel das Normalladen zu Hause und am Arbeitsplatz, das ist jetzt aber natürlich alles ein bisschen spekulativ, aber dass das die Rolle schon beibehalten wird, die es jetzt hat. Weil man muss nicht mehr, man ist nicht mehr gezwungen, an eine Tankstelle zu fahren. Das ist auch eine super Erleichterung. Wenn man das mal in den Alltag integriert hat, dann läuft das einfach so mit. Und deshalb sieht es jetzt schon so aus, als wären für alle Ladestationen da noch ein Platz im System, genau. Aber die genaue Verteilung, die ist schon jetzt noch relativ offen, gerade weil man auch den Sprung hat von diesen Early Adoptern in die frühe Mehrheit rein.
Genau. Das heißt sozusagen, je mehr das Auto als Erstwagen genutzt wird, desto wichtiger wird dann auch die Schnellladefähigkeit, ne? Oder?
Ja, oder halt weitere Lösungen. Ne? Es gibt ja auch so eine Art Mobilitätsgarantie von Autoherstellern, dass man sagen kann, für ein paar wenige Fahrten im Jahr bekommt man ein konventionelles Fahrzeug kostenlos zum Beispiel. Da kann man dann so eine Urlaubsreise oder weiß ich nicht, Wochenendtrip auch mitmachen. Also solche Lösungen natürlich sind gut. Aber wie Aline schon sagte, ne, also da sind ja auch kulturelle Sachen, die da so ein bisschen mit reinspielen auf Seiten der Konsumenten, ne, dass da so ein bisschen Erwartungen herrschen. Also da hoffen wir natürlich drauf, dass dieser Wandel, der sich jetzt schon so ein bisschen ankündigt, vielleicht weg von diesem starken Autofokussierung, dass das da auch ein bisschen mit reinspielt, dass da so eine Offenheit auch entsteht. Ich wollte noch kurz aber ergänzen zu der Ladeinfrastruktur in den Wohngebieten, weil man sieht, glaube ich, also Kollegen von uns, die haben sich das auch angeschaut, dass eine relativ oder erstaunlich hohe Zahl, glaube ich, von Autobesitzer, Besitzerinnen in Deutschland auch einen festen Stellplatz hat. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es sind erstaunlich viele. Aber wir haben natürlich auch noch diese sogenannten Laternenparker, die eben keinen festen Stellplatz haben. Also die haben ein Auto und stellen das natürlich dann irgendwo an der Straße ab und haben dann nicht die Möglichkeit, sich dann selber Ladeinfrastruktur zu installieren. Und dort müsste es auch Lösungen geben, dass man sagt, in Wohngebieten, dass man da Lösungen findet, auch dort für Ladeinfrastruktur zu sorgen. Oder auch verbunden mit sogenannten Quartierslösungen. Da gibt es ja auch schon so ein paar innovative Projekte, das auch verbunden mit also Stromversorgung durch erneuerbare Energien und so weiter, dass da Netze entstehen in Quartieren oder so und das dann auch teilweise verbunden wird mit der Errichtung von Ladeinfrastruktur. Und solche Lösungen, ich glaube, die braucht es einfach noch mehr, weil wenn da jetzt ein privater Kunde kommt und schon die erste Hürde ist dann das Autohaus, sich ein E-Auto anzuschaffen, nee, die nächste Hürde ist dann noch, muss er sich dann noch um die Ladeinfrastruktur kümmern. Also das kann ja nicht sein, dass da so große Hürden sind und die jetzigen Early Adopter, die diese Hürden dann eher bewältigen, weil sie es einfach unbedingt gerne möchten. Aber wir möchten ja die E-Autos auch noch mehr in die Breite bekommen und da sollte es solche Hürden natürlich dann nicht mehr.
Und in der Stadt hat man vielleicht durch die Verdichtung jetzt auch noch einen Vorteil, den man jetzt noch gar nicht hat. Also man hat ja auch in der Stadt Firmen mit großen Parkplätzen, man hat Supermärkte vielleicht, wo dann auch tagsüber die Ladeinfrastruktur durch Kunden und Kundinnen genutzt wird. Und die dann vielleicht nachts auch durch Anwohnerinnen und Anwohner genutzt werden kann. Also man muss auch, glaube ich, in Zukunft viel auf diese Synergien schauen. Und das wird natürlich ein bisschen tricky, wenn sich da wieder verschiedene Akteure zusammenschalten müssen. Also die Stadt und dann vielleicht Supermarktbetreiber und so weiter. Das sind einfach ganz neue, glaube ich, Herausforderungen, die dann auch so soziale Innovationen mit sich bringen. Wer da mit wem überhaupt kooperiert.
Ich habe da mal in den Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung reingeguckt und da steht tatsächlich auch so Sachen drin, aber ich meine, das habt ihr jetzt auch schon gesagt, das ist durchaus auch schwierig, das dann tatsächlich so umzusetzen. Also hier an Tankstellen und eben diese Supermarktparkplätze stehen tatsächlich auch drin. Aber da die Frage dazu, kann man das als Geschäftsmodell verkaufen, sowas? Oder ist das eher, oder wird das eher weniger ein Geschäftsmodell werden? Also ich weiß, ist jetzt auch wieder eine Frage ins Blaue. Ist natürlich jetzt, müssen wir jetzt ein bisschen spekulieren.
Also man sagt ja, dass der Verkauf von Ladestrom, da lässt sich ja nicht das ganz große Geld mit verdienen, ne? Weil das natürlich dann eher kleine Beträge sind. Klar ist der Strom dort natürlich teurer, als wenn ich den zu Hause in meiner Steckdose habe. Aber da lässt sich, glaube ich, nicht so mit das große Geld mitmachen. Also da müsste man überlegen, was da weiterhin mit dem Geschäftsmodell vielleicht noch dann mit einhergehen könnte. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderung für die Energieversorger, die sich aktuell mit der Errichtung von Ladeinfrastruktur auch auseinandersetzen. Also konkret zu Geschäftsmodellen kann ich da jetzt aber wenig, weil es ist nicht ganz unser Kerngebiet, genau, aber da sollte es sicherlich auch dann Lösungen geben. Ja.
Ich meine, es ist also in diesem Ladereport, den ich jetzt da vorhin schon erwähnt habe, stand jetzt wohl 20% der Autos stehen im öffentlichen Straßenraum. Also irgendwie, die brauchen ja auch irgendwas. Wir haben da ja auch schon mal in einer anderen Folge über diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese, da kann man so an die, erklär du das mal, das wird
besser. Ja, da gibt's halt so Laternenladepunkte, wo man halt, wo praktisch direkt der Stecker in der Laterne dann installiert wird. Da gibt's so ein Startup in Berlin, ist das, glaube ich. Ich meine, das ist ein toller Ansatz, wie man sowas lösen könnte, finde ich zumindest. Und die Sache ist dann halt immer eher das Problem, die Stadt muss es halt irgendwie zulassen. Ne? Und die Frage ist, ob man dann nicht irgendwelche Gesetze braucht, die das dann auch ermöglichen für die Firmen, die dann sowas installieren wollen.
Ja, ja. Aber sicherlich eine gute Idee mit den Laternen. Dann sind ja der Begriff Laternenparker ist dann ja wirklich auch deutlich zu verstehen.
Ja, genau. Ich weiß, dass hier der Energieversorger, der Große, auch mit sowas involviert war. Und ich nehme halt an, dass es da ganz stark drauf ankommt, wer dafür lobbyiert, welche Akteursnetzwerke es da gibt und welche Interessen das einfach vertritt. Ich nehme an, jetzt gerade eben bei den Early Adoptern war das jetzt noch nicht so relevant. Und wenn das aber dann vielleicht relevanter wird und man dann umrüstet gewisse Straßenzüge oder das mal hier und da ausprobiert, ich denke, da werden auch so Feldversuche ganz wichtig sein, das einfach in verschiedenen Fällen mal auszuprobieren, verschiedenen Stadtstrukturen. Gibt ja auch immer große Unterschiede zwischen großen Städten, kleineren Städten. Ja, und diese 20% klingen plausibel, ist aber halt ziemlich ein Durchschnitt dann. Und da muss man natürlich immer noch mal regional schauen, wie lässt sich das umsetzen. In der einen Stadt sind es vielleicht pro Straße irgendwie 60% der Autos und in der anderen Stadt haben fast alle noch eine Möglichkeit für ihre eigene Garage oder so.
Ja, wenn man jetzt vielleicht überlegen würde, wenn man sowas dann auch in der Straße macht mit den Laternenparkern und sowas zum Beispiel von den Stadtwerken betrieben würde, jetzt mal ganz ins Blaue gedacht, dann hätten die doch in Zukunft vielleicht auch was davon, weil sie den erneuerbaren Strom dann eher, also die Fluktuation ausgleichen können. Dann könnte man doch vielleicht so Modelle machen, wie dass du da halt parken kannst und bezahlst dafür. Aber dafür, dass du es nutzt, musst du halt auch zulassen, dass dein E-Auto-Akku genutzt wird, um den Strom zu speichern. Solche Modelle finde ich, auf sowas wartet man, sowas müsste eigentlich schneller kommen, finde ich immer. Und ja.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine ganz gute Verbindung zum Thema Lademanagement jetzt. Also das spielt ja so ein bisschen, spielt ja auch das Bidirektionale auch so ein bisschen an, ne?
Ja, vielleicht ziehen wir die Frage jetzt einfach tatsächlich mal vor. Die Relevanz von der Ladesteuerung ist ja auch immer wichtiger. Du hast es jetzt ja auch schon angedeutet. Vielleicht erstmal kurz die Erklärung, was ist Ladesteuerung, von was reden wir da und wie stehen jetzt Early Adopter dann tatsächlich auch dazu?
Genau, Lademanagement, Ladesteuerung, also ganz grob gesagt, vielleicht hatten wir eben schon angedeutet, einfach um vielleicht auch die erneuerbaren Energien besser ins Energiesystem zu integrieren, dass man zum Beispiel sagt, zu gewissen Tageszeiten, wenn man viel erneuerbaren Strom hat im Netz, dass dort dann eben Elektrofahrzeuge zu laden besonders günstig ist, verbunden mit bestimmten Tarifen, die die Verbraucher dann eben auch erhalten, wenn sie, sage ich mal, ihr Auto länger angesteckt lassen am Stromnetz und dann zum Beispiel bei viel hoher Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom eben auch günstiger laden können. Also dass auf Verbraucherseite natürlich auch eine gewisse Bereitschaft vorhanden sein muss, sozusagen einen Teil der Kontrolle abzugeben. Das kann mit gewissen Tarifen verbunden sein, um da auch eben Anreize zu schaffen. So ist erstmal grob die Idee davon, die Idee dahinter. Ja. Mhm.
Und wie stehen jetzt da die Early Adopter dazu? Wie finden die solche Sachen?
Also wir haben denen in unserer Umfrage mal ein Szenario vorgelegt. Ich habe das jetzt nicht wörtlich, aber ich glaube, das wäre auch gar nicht so interessant. Aber jetzt ganz grob, dass sie praktisch abends ganz normal, klassisch nach Hause kommen, das Auto anstecken und das dann eben gesteuert wird, wie das geladen wird. Also das könnte ja dann so eine Ladekurve sein, dass in der ersten Stunde zum Beispiel erstmal nichts passiert. Und dann wird es eine Stunde geladen und dann wieder nicht mehr. Und dass sie aber da einen Zeitpunkt festlegen können, wann es spätestens aufgeladen sein muss. Also um auch so drauf einzugehen, vielleicht ist ja mal was oder man muss spontan irgendwo nachts noch hin, dass man halt sagen kann, bei mir ist es aber so, dann und dann muss es fest auf jeden Fall auf dem Standpunkt sein. Und da waren die Antworten sehr positiv. Also die Mehrheit hat sich für ein Lademanagement ausgesprochen. Es gab aber unterschiedliche Antworten, wer dieses Lademanagement übernehmen dürfte. Das heißt, das ist gar nicht so trivial. Also von Autoherstellern wollten das jetzt weniger und so diesen Energieversorgern und auch der Stadt haben das ein paar mehr so, würden das ein paar mehr vertrauen bzw. das abgeben, weil es ja auch so ein bisschen eine Kontrolle ist von außen. Und wo es jetzt noch unklare Ergebnisse gab, beziehungsweise die waren sehr verteilt, war bei der Kompensierung. Also wie viel Reduktion bei der Stromrechnung wollen die Leute denn sehen, damit sie bei sowas mitmachen. Und manche haben tatsächlich angekreuzt, sie brauchen da gar keine Kompensierung, sie machen einfach mit. Und andere waren aber schon so bei 10-20% auch am Ankreuzen. Das heißt, die erwarten da auch Geldvorteil.
Und vielleicht noch eine zweite Idee hinterm Lademanagement, ich hatte es eben gar nicht gesagt, ist natürlich auch die Idee, dass man Lastspitzen, also wenn man viele Verbraucher am Stromnetz hängen hat, das einfach, da erwartet man natürlich, ne, wir sehen es ja jetzt schon in Nutzungsmustern, die Leute kommen abends nach Hause, die Fahrzeuge werden angesteckt und dass man da natürlich auch dann versuchen kann, das so ein bisschen über die Zeit ein bisschen zu glätten, diese Kurve, und dann damit natürlich auch das Stromnetz zu entlasten. Also das ist eigentlich eine weitere wichtige Idee, warum man das dann überhaupt machen sollte.
Ja.
Je mehr Fahrzeuge wir bekommen werden, desto schwieriger wird das natürlich dann auch.
Ich meine, jetzt ist die Frage für mich, das ist jetzt auch vielleicht doch manchmal für euch einfache Frage, aber ich glaube, für unsere Hörer und Hörerinnen ist es vielleicht auch mal spannend, sich da jetzt mal so eine Frage an die Wissenschaft dahinter. Inwieweit können wir jetzt von diesen Early Adoptern tatsächlich jetzt dann Rückschlüsse ziehen auf eine möglicherweise breite gesellschaftliche Nutzung von E-Autos? Und wo sind da dann aber auch vielleicht Grenzen? Also inwieweit könnt ihr da Rückschlüsse auf Akzeptanz treffen? Es ist ja schon so, ihr habt gesagt, ich sage es jetzt nochmal kurz, die Early Adopter sind tendenziell eher vermögender, die wohnen in Einfamilienhäusern mit eigenem Stellplatz, haben mehrere Autos meistens oder ein paar auch eine eigene PV-Anlage. Das ist ja dann jetzt nicht so, wenn wir das jetzt breitgesellschaftlich nutzen. Wie geht ihr an sowas jetzt raus, wenn ihr jetzt über so Rückschlüsse nachdenkt?
Ja gut, wie würden wir vorgehen? Ich meine, wir machen ja auch so Breitenbefragungen, dass man repräsentativ fragt in der Gesamtgesellschaft, wie sind denn so Nutzungsabsichten zum Beispiel, Kaufabsichten und so weiter, um so eine Akzeptanz, um so ein gesamtes Bild zu erhalten. Da sieht man natürlich auch bei Leuten, die jetzt schon interessiert sind, wieder ähnliche Tendenzen, dass es ähnliche Gruppen sind. Ich würde erwarten, wenn sich es weiter in die Gesellschaft diffundieren soll, also sich verbreiten soll, dass dann die Leute, wir hatten es ja vorhin auch angesprochen, kritischer auch werden, wenn wir eine größere, also nicht mehr diese klassischen Early Adopter haben, ne, sondern eher so eine breitere Menge, die dann kritischer werden und vielleicht nicht mehr so diese Schwächen jetzt im frühen Phase der Innovation einfach so tolerieren würden. Also gerade wir hatten Stichwort Ladeinfrastruktur und Zugänglichkeit, dass dann natürlich dann auch die Erwartungen einfach steigen, dass es auch funktioniert einfach. Aber war eure Frage jetzt auch in Richtung Soziodemo, also ob die sich von ihren soziodemografischen Merkmalen auch nochmal unterscheiden?
Nee, gar nicht unbedingt, aber da kannst du auch gerne noch was zu sagen. Wie ist denn da der Unterschied tatsächlich?
Also ich kann jetzt nur sagen, was wir aus unseren Studien sehen. Zum Beispiel hat eine Kollegin, die Elisabeth Dütschke, auch Studien gemacht, dass man guckt, wie sich diese Adoptergruppen, nenne ich sie jetzt mal, also Innovators, Early Adopter, Early Majority, Late Majority, also wie die sich unterscheiden von ihren Einstellungen her oder auch ihrer Affinität gegenüber Elektrofahrzeugen. Und man sieht das für diese späteren Gruppen, also Richtung Early und Late Majority, dass gerade auch da soziale Normen wichtiger werden. Also die Kollegin hat da auch so Regressionsstudien gemacht und mit verschiedenen psychologischen Variablen auch. Und man sieht, das Thema soziale Norm heißt eigentlich, dass für die wichtiger wird, ja, wie steht denn mein Umfeld dazu? Wie findet mein Umfeld, dass ich das nutze? Sehe ich das im Straßenraum? Was denken die? Wie steht mein Umfeld einfach dazu? Das ist für die Early Adopter noch nicht ganz so wichtig. Die sind eher so sehr innovativ und die machen halt so ihr, ne, also die machen es halt, weil sie davon überzeugt sind. Aber ich glaube, gerade für spätere Nutzergruppen werden da nochmal andere Dinge wichtig. Und da, und ja, das andere war halt, was ich vorher gesagt habe, ne, dass da eher dann kritisch, also eher kritischer werden, dass ja diese Toleranz gegenüber Ausfällen vielleicht nicht mehr so hoch ist.
Ja, also man sagt generell, dass so diese Diffusionslücke, die man so konzeptionell in der Literatur sieht, zwischen eben Early Adoptern und dieser Early Majority ist, weil bei der Late Majority das mit der sozialen Norm dann wieder eine große Rolle spielt. Die Kurve geht da so hoch, sodass schon ein großer Anteil von Leuten diese Technologie nutzt. Und dann sieht man die auch, das war auch schon bei anderen Innovationen so, und dann sozusagen werden die anderen noch mitgezogen. Aber eben diese, wenn die Kurve am Anfang erstmal hochgeht, von wie viele Leute das nutzen, von Early Adopters in die Mehrheit rein, da sind eben diese Übergangsschwierigkeiten. Und da kommt, also da würde ich das dem mit der Kritik auch zustimmen. Aber es überrascht uns immer wieder, wie wichtig soziale Norm ist, also was die anderen Leute über einen denken, wie wird es wahrgenommen, wird es eher positiv, negativ wahrgenommen, wenn ich da mit dem E-Auto rumfahre, merkt es überhaupt jemand? So diese Richtung auch.
Interessant, ich weiß nicht, ist es vergleichbar mit so digitalen Innovationen wie sozialen Netzwerken, dass am Anfang junge Leute dahin gehen, weil sie total überzeugt sind und dann am Ende danach die Eltern kommen, weil sie jetzt das sozial verbreitet ist, so ein bisschen jetzt
vielleicht nicht ganz passend
sind. Ja, dann ist es ja fast schon der Druck, dass man es nutzen muss, ne? Also da bin ich mal gespannt, wie das bei E-Autos wird in der Zukunft, ja.
Also der Druck wird da nicht so entstehen
wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht so, genau, aber kann man vielleicht so ein bisschen auch vergleichen, ja.
Ja, nur so eine Idee, die mir jetzt gerade gekommen. Was ich da auch immer noch spannend finde, ist ja die Frage, welche sozialen Gruppen werden Elektroautos in den nächsten Jahren nutzen? Also denken wir jetzt mal an wirklich Leute, die tatsächlich sozial nicht ganz so viel Einkommen haben. Die kaufen sich jetzt heute vielleicht noch einen gebrauchten Verbrenner. Die können sich ja auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht unbedingt ein E-Auto leisten, weil die, gut, vielleicht dann in 10, 15 Jahren, wenn es dann jetzt mal eine große Menge an Gebrauchtwagen gibt, die müssen sich natürlich wahrscheinlich von ihrer Mobilität dann schon auch noch was anderes überlegen als das Auto. Für die würde es wahrscheinlich schon noch eine Veränderung sein.
Ja, also beim Privat-Pkw würde ich auch zustimmen, weil die Anschaffungskosten einfach hoch sind und im Moment ja die Prämie nur auf Erstzulassung gewährt werden und der Gebrauchtwagenmarkt einfach noch nicht groß genug ist, dass da jetzt eine signifikante Menge sich das leisten könnte. Ich denke, das kommt aber auch ganz stark darauf an, welche Modelle hier noch auf den Markt kommen und mit welchem Ziel. Weil man zum Beispiel ja in China auch gesehen hat, dass das Ziel gar nicht war, wie bei uns immer die Reichweite erhöhen, sondern einfach das verfügbar machen, dass jeder so ein kleines Stadtauto elektrisch fahren kann und dann auch eben günstig, massentauglich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, in welche Richtung es hier geht, ob es immer größer weiter, was ja mit den schweren Batterien gar nicht so viel Sinn ergibt. Oder eben dieses wirklich Alltagsmobilität abdecken und das andere durch irgendwie Sonderlösungen, Carsharing, wie auch immer abzudecken. Mhm. Und ich glaube, dann wäre das auch für die Masse erschwinglich, aber jetzt, Stand heute, würde ich auch sagen, im nächsten Jahr.
Ja, aber das ist auch so ein Punkt, den ich dann irgendwie, ist dann schon wichtig, dass wir jetzt anfangen, alle Elektroautos bald sogar, ich kläre es jetzt mal so vereinfacht gesagt, weil natürlich dann trotzdem auch der Gebrauchtwagenmarkt einfach in 10 Jahren anders aussieht, als wenn jetzt die Leute, also ich meine, diese Umweltprämie ist jetzt ja schon auch wichtig dafür, dass es dann in 10, 15 Jahren tatsächlich auch einen Gebrauchtwagenmarkt gibt. Ne?
Ja, also das muss man auf jeden Fall mitdenken. Und dann gibt es ja auch noch angrenzende Länder, die sehr stark vom Gebrauchtwagenmarkt dominiert werden und dann teilweise auch aus anderen Ländern das noch übernehmen. Mhm. Und da hat es dann auch nochmal indirekte Effekte, wenn man jetzt europaweit denkt.
Ja, also vielleicht kann man das ja auch nochmal drauf beziehen, dass es ja eigentlich in beide Richtungen gehen kann, weil der das unbedingt haben will, dass man jetzt in den Urlaub auch damit fahren kann, der kann das ja gerne haben mit der großen Batterie und so weiter, aber man kann dann ja auch gleichzeitig meiner Ansicht nach kleine, günstige Elektroautos mit kleiner Batterie anbieten, mit denen man halt auch gut alles alltagsmäßig erledigen kann und dann halt in den Urlaub fährt man dann halt, indem man sich ein anderes Elektroauto ausleiht oder halt einen Verbrenner ausleiht oder halt mit der Bahn fährt, hoffentlich. Und
Ich denke auch, die Optionen, die können alle nebeneinander verfügbar sein. Das ist auf keinen Fall ein Ausschlusskriterium. Also man sieht es auch leider oft in den Medien, dass verschiedene Technologien dann gegeneinander ausgespielt werden oder eben so Nutzungsszenarien. Dabei schließen die sich gar nicht immer aus, sondern können vielleicht synergetisch, also gemeinsam genutzt werden und können sich gegenseitig dann auch jeweils die Vorteile bringen. Genau, also so habe ich es auch gar nicht gemeint, dass sich das ausschließt. Es kann ganz gut in beide Richtungen weitergehen, ja.
Ich denke, wir haben über, ich würde jetzt gerne noch doch diesen, ich nenne es mal Fachbegriff, Reichweitenangst dann auch für euch einführen. Wir haben natürlich schon indirekt darüber gesprochen. Also man spricht halt eben von Reichweitenangst bei E-Autos. Und was ist jetzt dieses Phänomen und wie geht man damit um?
Genau, Reichweitenangst ist ja, würde ich jetzt so beschreiben, man hat noch nicht viel Erfahrung mit einem Elektroauto, ist vielleicht hat es mal genutzt oder kennt das und weiß einfach, die Reichweite ist reduziert im Vergleich zu einem Verbrenner. Also ich habe da Reichweiten von 100, 200 Kilometer oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr bei manchen Modellen, die aber auch schwanken kann, die Reichweite, je nach Temperatur zum Beispiel. Das würde ich sagen, ist so ein Phänomen, würde ich jetzt denken, wahrscheinlich eher bei Leuten, die es noch nicht genutzt haben oder wenig Erfahrung haben mit Elektrofahrzeugen. Und dann sieht man eigentlich in Studien, man sieht schon, dass die, wenn man die Zufriedenheit mit der Reichweite explizit anschaut, man sieht schon ein leichtes Absinken, sobald die Leute anfangen, damit Erfahrung zu sammeln, weil ich glaube, dann kommt die Erfahrung, ah ja, die Reichweite kann wirklich schwanken. Also man sieht ja schon die Erfahrungsberichte, im Winter hat man teilweise schon eine reduzierte Reichweite oder je nach Verbrauchern, die man auch im Auto anstellt, kann das die Reichweite beeinflussen. Wenn man dann aber den längeren Nutzungsverlauf weiter anschaut, dann sieht man, die Zufriedenheit mit der Reichweite steigt wieder an. Also die Nutzung, Erfahrungen sammeln mit dem Elektrofahrzeug kann da auch helfen, dass diese sogenannte Reichweitenangst dann auch abnimmt. Aber ich würde es auch nicht vernachlässigen. Wir hatten es ja vorhin angesprochen, ne? Man ist es gewöhnt, von den Verbrennern eine Reichweite von 600, 700, 800 Kilometer zu haben pro Tankfüllung. Und das ist natürlich dann schon eine Umstellung, wenn ich mir dann Elektrofahrzeuge kaufe. Dann einfach damit erstmal klarzukommen und damit, man muss ja dann schon anders planen im Alltag auch mit den Strecken. Gleichzeitig sieht man aber aus technischer Sicht, die meisten Strecken von deutschen Haushalten oder von Personen in Deutschland, die sind am Tag ganz, ganz oft nicht über 100 Kilometer. Also die Strecken, die Tagesstrecken, die sind einfach nicht so lang. Das hatten wir vorhin ja auch schon gesagt, diese langen Strecken, die kommen selten vor. Die Tagesstrecken, die überschreiten meistens nicht die Reichweite. So. Also technisch gesehen ist sie eigentlich nicht unbedingt begründet, die Reichweitenangst, aber es ist so eine psychologisch zu erklären, dass dort eben einfach von der Umstellung vielleicht auch, ne, von dem konventionellen Fahrzeug auf ein Elektrofahrzeug das entstehen kann. Deswegen, also man sollte natürlich...
Vielleicht gerade noch mal kurz dazu, ne, mit diesem Verbrennerauto, was ja praktisch das ganze Verkehrssystem revolutioniert hat. Und man dann einfach auch die Strecken, die man zurücklegt, die wurden dann auch immer länger, einfach durch die Machbarkeit, die technische von diesem Fahrzeug. Und es ist klar, wenn man das dann als Verlust direkt sieht, weil diese Kilometeranzahl runtergeht und das Leben ist auch danach ausgerichtet, vielleicht der Lebensstil, wie man sich seinen Arbeitsplatz wählt, wie weit alles weg ist. Und man wohnt vielleicht auch jetzt tendenziell weiter weg von Familie oder von Freunden, weil viele Leute öfter mal den Wohnort wechseln. Und ich glaube, das hat sich halt... Wir nennen das ja auch so ein soziotechnisches System. Also das ganze System hat sich um diese Technologie rum gebildet. Und wenn man das jetzt natürlich wegnimmt beziehungsweise dann niedriger setzt, dann kommt diese Angst auf. Und ich glaube, deshalb wird auch dieser Begriff eben so geprägt. Ne? Ja. Mit der Angst, das ist was sehr Emotionales dann bei den Leuten.
Ja. Jetzt haben wir vorhin schon über Arbeitgeberladen gesprochen. Man sieht ja, das wird schon eine wichtige Rolle und spielt auch schon eine wichtige Rolle und wird es wahrscheinlich in Zukunft noch eher tun. Und warum ist das so wichtig?
Ja, wir hatten das ja vorhin schon kurz angesprochen, einfach, dass man beim Arbeitsplatz tendenziell mehrere Stunden verbringt. Wenn wir jetzt einmal so von Homeoffice und New Work und der derzeitigen Lage ein bisschen absehen, aber normalerweise, und dass eben das Laden dort dann auch mit Normalladegeschwindigkeiten stattfinden kann, dass da sowieso Parkplätze meistens verfügbar sind und dass es vor allem Personen ansprechen könnte, die in dieser nächsten Nutzergruppe sind und zu Hause vielleicht nicht laden können. Weil wenn man dann lang genug beim Arbeitgeber steht, dann ist es im Prinzip schon abgegolten, was man in dem Park an Energie braucht. Und es könnte natürlich auch kleinere Fahrzeuge unterstützen, die gerade so die Strecke zum Arbeitgeber schaffen oder dann noch irgendwie bei 30-40% sind und dann sagen, ich lade da wieder auf und fahre zurück. Also vielleicht auch eben für Personen in Miete wichtig, mit kleineren Elektroautos und so weiter. Und es wird jetzt teilweise schon drüber gesprochen, ob es eine Rolle spielt für die Attraktivität auch. Also vielleicht auch einfach für die Außenwirkung. Und bei uns hat sich jetzt noch gezeigt, ich weiß jetzt nicht, ich gehe da einfach mal direkt dazu über, dass es so einen leicht positiven Effekt gibt, ob das Elektroautos interessanter macht. Also wir haben da am verschiedenen Fraunhofer-Instituten Menschen befragt, die jetzt noch kein E-Auto fahren, wenn es da eine Ladeinfrastruktur gäbe am Arbeitsplatz, ob es dann irgendwie das interessanter macht, eins zu kaufen. Und jetzt so beim Kaufen, da waren die Antworten relativ verteilt. Also ein Drittel hat gesagt, ja, das hätte schon Einfluss, das würde mich positiv beeinflussen. Viele haben aber auch gesagt, naja, da weiß ich jetzt nicht so, ob das auf mich einen Einfluss hat. Und aber interessanter hat es Elektroautos gemacht. Das heißt, das ist vielleicht so ein erstes Indiz, dass das wichtig ist, weil es ja eben der zweitwichtigste Ladeort jetzt schon den zweitwichtigsten darstellt. Und dann gibt es nochmal dieses ganz andere Thema zu Flotten. Also wenn Betriebe eigene Flotten haben, eigene Fahrzeuge, das ist natürlich nochmal jetzt ein ganz anderes Thema, in das wir heute noch gar nicht so eingestiegen sind, aber die kaufen natürlich auf einmal sehr viele Fahrzeuge und die sind dann auch im hohen Umlauf, also ist viel unterwegs. Und da muss man natürlich nochmal reinschauen, was ist da wichtig bei, auf dem Hof jetzt, auf dem Parkplatz von Arbeitgebern.
Ja, ich denke, das ist tatsächlich auch ein spürbares Thema. Also das mit der Attraktivität finde ich schon teilweise auch spürbar bei manchen Leuten. Da baut dann eine Ladestation im Wohngebiet auf und auf einmal steht dann da das schöne Elektroauto. Meistens sind es ja auch neue, technisch interessante Autos und auf einmal steigt schon auch das Interesse an denen, wenn man die tatsächlich sieht. Und davor liest man vielleicht nur in der Zeitung wieder irgendeinen negativen Artikel von unserer Lieblingszeitung und dann denkt man wieder auch, oh, nee, diese Elektroautos brauche ich nicht. Also das ist ja schon was das mit Sicherheit auch beeinflusst. Ich denke, wir sind jetzt am Ende von dem Interview angekommen. Also ich denke, ihr habt jetzt heute schon auch mal nochmal so ein bisschen einen anderen Blick auf die Sache Ladeinfrastruktur bekommen. Es ist ja nicht nur, was ist technisch möglich, sondern eben, was ist halt auch vielleicht technisch sinnvoll und was brauchen und wollen tatsächlich die Nutzerinnen und Nutzer von Elektroautos. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir heute euch hoffentlich nahegebracht haben. Und da sind wir sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier in den Klimakanal zu kommen. Und ja, also vielen Dank, dass ihr da wart und dann auch die Verabschiedung schon an unsere
Hörerinnen. Ja.
Ja. Vielen Dank.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.